Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Mein Name ist Johannes Schmidt, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG.
Im letzten Interview im Sommer hatten wir über Ihre Annahme gesprochen, dass in Q2 der Tiefpunkt erreicht war, also dass es ab Q3 wieder aufwärts gehen wird. Heute kommen Ihre Q3-Zahlen bzw. sind erschienen und die dürften diesen Eindruck bestätigen. Das letzte Interview hatte eine Aussage von Ihnen als Überschrift. Zufrieden ist ein gefährliches Wort in diesen Zeiten. Ich verwende es trotzdem. Frage ich doch jetzt gleich mal nach, wie zufrieden sind Sie mit Q3?
Ja, wir freuen uns natürlich über unser Q3, das in Summe sicher sehr gut gelaufen ist. Das Quartalsergebnis ist ja fast auf dem Vorjahresniveau. Ich denke einfach, dass die Agilität unserer Gruppe, das selbstbestimmte Handeln unserer Geschäftsführer in den vielen Beteiligungsunternehmen, die wir haben, einfach sich jetzt gerade wieder beweist. Wir sehen auch deutliche Kostensenkungen. Wir sehen auch da, wo Umsatzchancen sind, werden die genutzt. Wir sehen, intensive Nutzung digitaler Vertriebswege. Und das alles zusammen führt dazu, dass wir, wie gesagt, doch mit Freude auf das dritte Quartal schauen.
Ja, greifen wir das Ergebnis, das Sie genannt haben, doch gleich mal raus. 22,6 Millionen Euro EBIT, 6,5% unter Vorjahr. In einem normalen Jahr würde ich sagen, woher kommt der Rückgang? In diesem Jahr muss man sagen, wow, fast so viel wie im Vorjahr. Und da gab es ja kein Corona. Deutlich mehr als im Vorquartal, da war nämlich noch ein deutliches Minus zu sehen. Wie stark ist denn das Ergebnis vor diesem Hintergrund zu sehen, Q3?
Ja, ich denke, was wir unverändert sehen, ist die sehr gute Performance im Bau. Was uns aber gefreut hat, ist doch eigentlich die, wenn man mal vor dem Hintergrund der Pandemie das betrachtet, sehr ordentliche Performance im Segment Maschinen- und Anlagenbau. Ich glaube, da werden auch die Erwartungen am stärksten übertroffen, die vielleicht so im Markt sind. Und dann natürlich doch die Stabilisierung in der Medizin- und Gesundheitstechnik, so wie eigentlich erwartet, und auch eine ordentliche Performance im Segment Metalltechnik. Also das sind sicher doch vier Segmente, wo es Upside gibt, und in der Fahrzeugtechnik natürlich nach wie vor, massive Belastungen, wobei dort halt auch gewisse Lichtblicke bereits im Q3 spürbar waren durch deutlich steigende Abrufe im September, was sich jetzt auch im vierten Quartal so fortsetzt oder sich eigentlich im vierten Quartal noch etwas verstärkt hat.
Das ist wohl eine der entscheidenden Botschaften. Über dieses Fahrzeugtechnik-Segment haben wir ja schon ganz oft gesprochen. Das war ja auch schon vor Corona so eine Art Sorgenkind. Nicht nur bei Ihnen, die ganze Branche, wir alle verfolgen das vermutlich. Ein ganz wichtiger Satz in der Presseaussendung: beginnende Stabilisierung in der Fahrzeugtechnik. Und jetzt haben Sie das ja gerade bestätigt und auch gesagt, in Q4 erwarten Sie, dass sich das fortsetzt. Auf so eine Aussage warten vermutlich schon viele seit längerer Zeit, nicht nur Sie. Wie ist denn die Situation dort genau?
Ja, wir beobachten jetzt eben gerade, wie gesagt, beginnend im September und jetzt im vierten Quartal doch eine rege Abruftätigkeit, die unsere Beteiligungen zum Teil wirklich auch überrascht hat, auch unerwartet getroffen hat. Also das führt auch dazu, dass die teilweise jetzt in der Säenzulieferung von Kurzarbeit direkt umschwenken mussten, jetzt wieder auf Zusatzschichten, auf Arbeiten am Samstag und so weiter. Das ist also schon sehr unerwartet. Ich glaube, die Motivation oder die Erklärungen dafür, die kann ich nicht geben. Das ist sicher an den OEMs dazu etwas zu sagen. Die große Sorge bleibt natürlich, wie wird das im kommenden Jahr weitergehen? Ist das jetzt eventuell ein Strohfeuer, was wir im vierten Quartal sehen, aus irgendwelchen geschäftspolitischen Überlegungen der OEMs? Also da sind wir alle sehr gespannt und ich warne davor, jetzt in Euphorie zu verfallen, wenn wir jetzt in das nächste Jahr schauen.
Gerade in diesem Segment haben Sie ja etwas vorgenommen in den vergangenen Monaten, das Sie Portfoliooptimierung genannt haben, also Firmen, die nicht profitabel sind, bis hin zur kompletten Stilllegung, also die werden entweder optimiert oder Tochtergesellschaften oder Enkelgesellschaften komplett geschlossen. Haben wir im vergangenen Interview mal ausführlicher drüber gesprochen. Ist dazu gekommen? Wirkt das denn schon jetzt? Als ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich gedacht, wow, wie kommen diese Ergebnissteigerungen? Oder ist das was sich in Zukunft erst zeigen wird?
Das beginnt durchaus schon zu wirken. Gehen wir es nochmal kurz durch. Wir haben ja eine direkte Beteiligung aus unserem Portfolio verkauft mit Wirkung zum Ende Juli. Und das war durchaus ein Unternehmen, was, natürlich auch im Moment rote Zahlen geschrieben hat. Das bedeutet zum Beispiel per Ende Juli gibt es da natürlich keine Verluste mehr, ja. Dann hatten wir die Chance, jetzt eine Enkelgesellschaft, die wir eigentlich stilllegen wollten, also wo die Beschlüsse auch schon gefasst waren, sozusagen kurz vor Torschluss an einen Strategen zu verkaufen. Das ging dann alles sehr zügig, die ist seit 15. Oktober nicht mehr bei uns. Und auch dort heißt das natürlich aufs Gesamtjahr, dass Verluste bei uns nicht mehr anfallen. Und weil der Stratege auch den Standort fortführen wird, auch gewisse Sozialplanaufwendungen nicht anfallen werden. Also wir haben da durchaus positive Effekte aus der Umsetzung dieses Maßnahmenpaketes. Aber ich denke, das große Bild im Segment Fahrzeugtechnik wird doch von den Serienzulieferern bestimmt, die weiter bei uns sind.
Bau und Infrastruktur, da läuft's weiter super. Ich habe gesehen, überproportionaler Gewinnanstieg. Bevor man da jetzt zu euphorisch ist, in Q4 kommt die typische saisonale Schwächung. Die kommt jedes Jahr, das hat nichts mit Corona zu tun. Wie konnten Sie denn solche überproportionalen Steigerungen dort erreichen?
Ich glaube, da sind natürlich viele Dinge, die da dieses Jahr positiv zusammenkommen. Es ist ein Markt, der im laufenden Jahr, das sagen ja auch die Gesamtstatistiken für die Branche nochmal, ich glaube mit 3,4% Wachstum im laufenden Jahr, natürlich einfach dadurch geprägt ist, dass die Kapazitäten beschränkt sind. Es gibt Preisüberwälzungsspielräume. Es gibt gleichzeitig natürlich, und das ist vielleicht ungewöhnlich für so eine Zeit, wenn eine Branche so boomt, halt keinen wesentlichen Druck auf der Materialpreisseite. Das heißt, sie haben da eher, je nachdem, wo sie sind, sogar noch gewisse Vorteile. Denken wir mal an den Stahlpreis, also Baustahl spielt da schon eine größere Rolle. Auch im Kunststoffbereich gibt es natürlich keine nennenswerten Preissteigerungen. Das heißt, sie haben zum einen Preisüberwälzungsspielräume, sie haben auf der Kostenseite, auf der anderen Seite geringe Steigerungen und so gelingt es, das EBIT natürlich nochmal schon auf ja ungewöhnlich hohe, in Summe 18% EBIT-Marge zu steigern. Also da spielt vieles zusammen, was sich in Summe sehr positiv ausgewirkt hat.
Ja, nehmen wir die anderen Segmente auch noch mit. Maschinen- und Anlagebau, da ist natürlich Corona zu spüren, selbstverständlich. Ich habe gesehen, schwacher Auftragseingang, das ist insofern ja wichtig zu betrachten, weil das ja dann die schwachen Umsätze der Zukunft sind. Wie ist da die Lage und was können Sie tun?
Ja, also das ist sicher so eine, wenn man das Segment im Ganzen betrachtet, ist das so. Und wenn man nochmal schaut, wo das insbesondere sich ausprägt, ist ja alles, was zum einen in der Nähe des Werkzeugmaschinenbaus sich bewegt und zum anderen alles, was im Bereich der automobilnahen Automatisierung abläuft, also auch Automatisierungslösungen für die Zulieferer. Dort ist es wirklich so, dass nach wie vor der Auftragseingang extrem schwach ist. Auch in Branchen, die eigentlich nicht unmittelbar mit Automobil zusammenhängen, gibt es durchaus Zurückhaltung bei den Auftragseingängen. Und insofern ist es völlig richtig, auch für das Jahr 2021, sage ich an der Stelle, nicht zu euphorisch zu werden und da sicher mit Vorsicht auf das Segment Maschinen- und Anlagenbau zu schauen. Umgekehrt müssen wir aber auch sagen, gibt es durchaus auch Beteiligungen, die sich da sehr, sehr gut schlagen, die sogar teilweise, sagen wir, von Corona indirekt profitieren. Das ist zum Beispiel das Unternehmen im Bereich der Paketverteilzentren, ein Markt, der derzeit wirklich boomt durch den, sagen wir mal, stark steigenden Internethandel. Aber auch eine, gerade wenn ich an unsere Neuerwerbung aus dem letzten Jahr denke, im Bereich der Metalldetektion, starker Fokus auf die Nahrungsmittelindustrie. Auch die spüren von der Corona-Krise so gut wie nichts. Also insofern, auch an der Stelle wirkt sich halt wieder die breite Diversifikation des Indus-Portfolios sehr, sehr positiv aus.
Ja, und das Segment Medizin- und Gesundheitstechnik möchte ich auch noch ansprechen, weil da könnte man ja im ersten Reflex denken, super, in einem Jahr, in dem alle über Medizin und Gesundheit reden. Aber die Wahrheit ist ja, ich habe schon mit einigen Firmen aus dem Segment gesprochen, und die sagen, stimmt gar nicht, weil nämlich Routineuntersuchungen nicht stattfinden, notwendige OPs verschoben werden und so weiter. Sie haben jetzt von einem Aufwärtstrend gesprochen. Dabei haben wir doch jetzt in Q4 schon wieder einen Lockdown. Diesmal nennt man es gerne Lockdown Light, aber Lockdown ist Lockdown. Ich nehme an, genau diesen Reflex, dieses Routineuntersuchungen verschieben und so weiter, sehen wir doch bestimmt jetzt schon wieder.
Ja, das ist richtig, wobei nach heutigem Wissensstand die Auswirkungen sich sicher nicht so stark, ich kann nur über unsere Portfoliounternehmen sprechen, die Auswirkungen nicht so hart sein werden wie im März und April. Aber selbstverständlich spürt man das, dass die normalen Operationen wieder zurückgenommen werden. Wir haben ja dann auch eine sehr recht starke Aktivität im Bereich von Kompressions- und Stützstrümpfen, zum Beispiel Reisestrümpfe, die ja typischerweise für längere Flugreisen gekauft werden, sind natürlich weiterhin massiv belastet. Und die Frage, wie das jetzt auch weitergeht noch im laufenden Jahr, ist an der Stelle wirklich mit einer gewissen Ungewissheit noch behaftet. Ich denke auch mal an unsere Räder für die Rollatoren und Rollstühle. Die waren ja sehr stark getroffen im zweiten Quartal durch die quasi Schließung der Altersheime. Die Situation ist im Moment ja noch nicht gegeben, aber es ist einfach da eine starke Unsicherheit. Was wird dann noch passieren bis zum Jahresende? Und insofern, ja, die Erholung hat stattgefunden im Segment Medizintechnik, aber sie ist noch nicht auf dem Niveau zurück, wo sie war, bevor die Corona-Pandemie begonnen hat.
Ein interessantes Thema greife ich auch noch raus, nämlich das Stichwort Finanzierung. Sie haben ein ESG-Schuldscheindarlehen begeben, also grüne Finanzierung sozusagen. Wie gut kommt das an? Das Thema Grün, das war ja bis Anfang des Jahres das Hauptthema in aller Munde. Fridays for Future, Greta Thunberg bis nach Davos und vor die UN und so weiter. Dann kam Corona, dann haben alle nur noch über Corona geredet. Wie ist es jetzt mit solchen grünen Themen? Spüren Sie das? Ist das was gut ankommt?
Wir sind ja in unserer Grundaufstellung, sage ich mal, generell ein Unternehmen, was extrem nachhaltig aufgestellt ist, schon im Geschäftsmodell als solches, denken Sie nur mal kaufen, halten und entwickeln. Und insofern hat für uns dieses Thema natürlich immer schon eine hohe Priorität. Dementsprechend haben wir auch schon ja früh begonnen, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Wir haben früh begonnen damit, dieses Rating, was jetzt das ISS ESG-Rating geworden ist, was früher das Ökom-Rating war, zu machen. Das haben wir ja schon seit vielen Jahren. All das zahlt natürlich darauf ein, dass es uns jetzt eben auch gelingt, einen solchen grünen Schuldschein zu emittieren. Ich glaube schon, dass das Thema auch in diesen Zeiten weiter ziemlich weit oben auf der Agenda steht. Und dass es ein Thema ist, was für die Investoren-Community hochrelevant ist und ein Thema ist, dem sich gerade die börsennotierten Gesellschaften, glaube ich, auch in nächster Zeit sehr intensiv weiter widmen werden. Auch natürlich mit Implikationen bis hinein in die Vorstandsvergütung und solche Themen. Also insofern glaube ich, das Thema ist hochaktuell. Ich glaube aber auch, Indus ist da schon sehr gut aufgestellt, weil wir uns diesem Thema eben schon sehr früh gewidmet haben und sicher auch früher, als es denn vielleicht durch entsprechende gesetzliche Normen und so weiter verbindlich wurde.
Mit Blick in die Zukunft. Zitat aus dem Quartalsbericht. Im Bereich M&A arbeiten wir weiter an Unternehmenskäufen. Obwohl der Markt noch ruhig ist, verfolgen wir mehrere aussichtsreiche Projekte. Da kann man also gespannt sein und mit Zukäufen oder zumindest Meldungen rechnen.
Ja, man soll ja die Zeitung immer aufmerksam lesen und immer aufmerksam das Börsenradio hören.
Dann sollte man das wohl mal tun, denn da gibt's Meldungen wie diese. Prognose Indus. Umsatz zwischen 1,45 und 1,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis EBIT 0 bis 20 Millionen Euro. Diese Prognose ist ja aus dem Sommer, wurde da angepasst. In der Zwischenzeit gab es einen neuen Lockdown in Europa, mit dem keiner gerechnet hat. Auch Sie nicht. Im letzten Interview, ich habe mir nochmal angehört, hatten Sie gesagt, Sie rechnen damit, dass es keinen Lockdown mehr geben wird.
Stimmt, ja.
Aber es gab auch die Meldung über eine mögliche baldige Impfstoffzulassung. Mit der hat so früh vermutlich auch nur wenige gerechnet, würde ich mal sagen. Die Prognose bleibt trotz allem gleich. Nach 9 Monaten 2020 haben Sie einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro und ein EBIT von 4,3 Millionen Euro. Sind also absolut auf Plan, würde ich mal sagen. Sieht aus, als würde Q4 nicht mehr die allzu großen Herausforderungen mit sich bringen.
Ja, das ist natürlich die Grundannahme, die dahinter steht, dass wir unsere Guidance so belassen. Und ich meine, ohne jetzt hier Insider-Informationen zu verbreiten, der Oktober liegt hinter uns. Wir sehen, wie es im November läuft. Und wie gesagt, wenn es jetzt nicht unerwartet wirklich noch zu einem kompletten Lockdown kommt, der dann natürlich auch massivste Auswirkungen auf Warenströme, Logistik und Ähnliches hätte, gehen wir schon davon aus, dass wir die Guidance auf jeden Fall erreichen werden. Ja. Also insofern, ja, Sie sehen mich an der Stelle zuversichtlich. Immer mit der in Pandemiezeiten nötigen Vorsicht, weil, wie Sie zu Recht sagten, den zweiten Lockdown, den wir ja faktisch haben, zumindest wenn wir über unsere Grenzen schauen, egal in welche Himmelsrichtung, den haben wir natürlich alle in der Härte so nicht kommen sehen. Ja. Aber die Vorbereitungen in den Unternehmen und so weiter sind natürlich auch viel besser. Und man muss jetzt schon fast sagen, dass ja auch eine Reaktion, wenn es dann mal ein Infektionsgeschehen in einer Beteiligung gibt, das läuft ja schon fast routinemäßig ab. Ja.
Na, dann hoffen wir trotzdem mal, dass es davon möglichst wenig gibt, dass wir alle möglichst wenig Corona und möglichst wenig in Zukunft drüber sprechen müssen. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Das wünsche ich natürlich auch Ihnen. Viel Erfolg für Q4. Vielen Dank, Herr Dr. Schmidt.
Besten Dank, Herr Leben. Wiederhören.
Börsenradio Network AG. Ihre Information rund um die Börse.